Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fucked Up, eine Woche Wissenschaft. Was gibt es Weirdes oder Faszinierendes oder Ekliges oder auch absolut Schockierendes aus der Wissenschaft diese Woche? Das haben wir uns angeguckt. Sina Kürz und
der Botschafter der Bruchrechnung, Eneas Roch.
Ich glaube, es ist schon was her, dass wir eine Sendung gemacht haben und ich glaube, ich habe gesagt, nächstes Mal habe ich einen Titel und natürlich habe ich keinen dabei. Es ist einfach nur, es ist Walk of Shame hier für mich. Ich werde das alles nachreichen, irgendwann.
Unsere Themen sind aber nicht Walk of Shame. Was hast du dabei?
Ja, weiß ich noch nicht. Also ich habe heute im Menü menschengemachte Sternschnuppen. Also das heißt nicht, dass sie aus Menschen sind, das kann ich schon mal vorab sagen, sie sind nicht aus Mensch, aber sie sind von Menschen gemacht. Egal, vielleicht fängst du besser an.
Ich wollte vorab noch wissen, wie dumm bist du jetzt?
Wie dumm ich jetzt bin?
Du hast doch, als wir letztes Mal hier zusammengesessen haben, gesagt, du kriegst die Weisheitszähne raus, mal schauen, wie dumm du nächstes Mal bist.
Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen dümmer in dem Sinne, dass Nerv bei mir nicht mehr richtig funktioniert jetzt seit ein paar Monaten. Da, wo der Zahn rausgezogen wurde, ich habe quasi, man hört das nicht, aber ich habe einen großen Teil meiner Unterlippe betäubt seit Monaten. Also ich fühle weniger, das ist gut.
Oh. Nee, hört man nicht. Ja, sieht auch noch gut aus.
Es wird immer besser. Ich bin froh, in dieser Welt weniger fühlen zu müssen. Aber zurück zum Thema, was hast du dabei, Eneas?
Als ich diesen Satz in der Pressemitteilung gelesen habe, da wusste ich, das Thema müssen wir einfach besprechen. Der Satz lautet, um den Aal nach dem Verzehr sichtbar zu machen, mussten die Forschenden ihm zunächst ein Kontrastmittel injizieren.
Um den Aal nach dem Verzehr sichtbar zu machen. Okay, also sie werden da wahrscheinlich nicht von einem japanischen Koch vorher zubereitet. Also wir sprechen da jetzt von, wir sind in der Tierwelt und nicht im Sushi-Laden. Ja?
Korrekt.
Weil die Aale schaffen es wahrscheinlich nicht mehr, also nicht in einem Stück und nicht in der ursprünglichen Form wieder raus.
Nee, es geht um natürliche Fressfeinde. Und es geht auch nur um Jungtiere. Und diese Jungtiere, diese jungen Aale, die suchen sich dann, wenn sie gefressen wurden und sich im Magen des Raubtiers befinden, die suchen sich einen Ausgang. Und die schlängeln sich mit dem Schwanz voran zurück in die Speiseröhre, weiter hoch Richtung Kopf. Und wenn sie Glück haben, schaffen sie es dann rückwärts durch die Kiemen heraus in die Freiheit. Das ist spektakulär. Es ist die Flucht aus Alcatraz.
Nee, oh nein. Ja, ist nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Also handwerklich gut. Trifft nicht meinen Geschmack, aber ich kann das werten. Also ich habe keine Kiemen. Es klingt ultra schmerzhaft für denjenigen, der diese Aale gegessen hat. Aber wie, warte mal, rückwärts? Sie schlängeln sich rückwärts raus? Ja. Also gehen wir mal den ganzen Vorgang. Ja, erstmal geht es ja vorne durch. Von was für Prädatoren reden wir? Von irgendwelchen
Fischen.
Fischen, ne? Okay, Fisch verschluckt Aal, kaut ihn dann wahrscheinlich nicht. Aal ist im
Bauch.
Genau,
dann, wenn sie gekaut werden, dann wäre die Flucht wahrscheinlich noch spektakulärer.
Ja, aber werden sie nicht. Also sie sind einem Stück im Bauch und sind dann noch lebendig. So. Und normalerweise wird dann wahrscheinlich auch, also bei uns ist es ja auch so, dass dann die Magensäure kommt und dann den Rest erledigt, was nicht gekaut wurde.
Dann tickt die Uhr, ja.
Und das passiert doch bei einem Fisch auch, oder?
Er hat 3 bis 4 Minuten, bis er tot ist.
Ah, okay. Und das heißt, der Jungaal hat 3 bis 4 Minuten Zeit, um Mission Impossible-like aus diesem Vieh wieder rauszukommen.
Genau.
Naja.
Rückwärts, mit der Schwanzspitze. Warum er das tut, weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden, aber erschreckend. Und das ist jetzt nicht so, oh, das wurde erstmals bei einem einzigen Exemplar beobachtet, sondern in großem Stil. Sie haben also das im Experiment gesehen, erstmals wirklich beobachtet durch eine Röntgenaufnahme. Japanische Forschende von der Universität Nagasaki. Sie haben dann den Aal mit Kontrastmittel angereichert. Klingt ein bisschen wie ein Gericht aus der extravaganten modernen Küche. Heute reichen wir Aal mit Kontrastmittel.
Ja klar, aber so kannst du das Ding dann unter der, die haben das geröntgt oder wie haben sie es gesehen?
Röntgenvideo.
Okay, und dann haben die ihm irgendwas injiziert, damit
man den sieht.
Den sieht, okay.
Und dann wurden 32 Exemplare von einem Raubfisch verschluckt. Also nicht alle gleichzeitig, also sondern jeweils. Ne? 32 Tiere. Fast alle versuchten zu entkommen und 9 von ihnen gelang die Flucht durch die Kiemen. Also 1/3 kommt aus dem Magen wieder raus.
Aber wie ist das bei, also weißt du das zufällig, bei Fischen und Kiemen? Was ist denn dann der Weg? Also es geht in die Speiseröhre und dann ist es dann so wie durch die Nase bei uns?
So ähnlich, oder? Genau. Durch die Kiemen wird geatmet, ja.
Hä, und woher wissen die Viecher, wo das, also wo die lang müssen? Wie viele Aale schwimmen aus Versehen in den Darm oder so?
Ist das einfach offen? Kann man das?
Da gibt es ja keine Wegbeschreibung da unten, oder? Also die wird ja einfach, folgen die dem Licht oder wo, weiß der Aal, wo er hin muss? Ich verstehe nicht.
So viele verschiedene Ausgänge gibt es nicht.
Ja, das stimmt.
Ich kann mir vorstellen, die Darmpassage ist auch dicht, da ist ja Verdautes drin. Mhm. Hingegen nach oben nix.
Ja.
Also das wird einfach der naheliegende Ausgang sein, wenn du dich sofort tastest und guckst, wo kommst du durch.
Aber haben die, also 32 Viecher wurden verschluckt und wie viel kamen dann wieder raus?
Ein Drittel ungefähr, 9.
Ein Drittel, okay. Hm? Und der Rest, der hat es in den 4 Minuten nicht geschafft?
Genau, einige sind einfach da im Bauch gestorben. Mhm. Andere haben es geschafft, zum Teil irgendwie die Speiseröhre hoch, aber dann war leider Ende. Mhm. Aber ein Drittel kam halt raus. Wenn die so geschickt sind, dann kann man die ja vielleicht dressieren. Ja? Angeblich sind ja Kinder geschickte Einbrecher, weil die so klein sind und so wendig oder klein, geschickte Diebe. Mhm. Aber wer weiß, wie viel Beute ich machen würde mit einem Aal. Wenn ich sage so, Alfred, komm her, hol von Sina mal das Portemonnaie.
Sehe ich.
Die Hörenden aus dem Ruhrgebiet werden sich vielleicht noch an den Aal Alfred erinnern.
Er hat den gab's wirklich? Das hast du dir nicht ausgedacht?
Den gab's wirklich. Der heißt, den Namen Alfred habe ich mir nicht ausgedacht. Den gab's wirklich. Das
hätte ich dir zugetraut. Das ist dein Witz.
Der hat so ähnlich wie der Eisbär Knut kurzfristig zu einer gewissen Bekanntheit in den Medien gebracht. Denn er lebte, soweit ich weiß, in Duisburg in einer Badewanne.
Ich finde das so geil, dass in Berlin ein süßer Eisbär, ein Eisbärbaby berühmt wird und das Pendant dazu im Pott ist natürlich ein Aal, wie Aal. Süß. Oh, das passt sehr schön.
In der Pressemitteilung dazu steht, auch im Paper, es ist ein Videobeweis.
Zu den Aalen, die da...
Ja genau, sie haben es jetzt erstmal auf Video, sie sehen das, ne? Sie haben wohl vorher schon gemerkt, oh, die kommen wieder raus. Aber konnten nur spekulieren, weil sie es ja nicht gesehen haben. Und das ist jetzt erstmals, dass du sehen kannst, aha, so machen die das, das ist ihre Fluchtroute. Und beim Videobeweis denkt man ja immer sofort an Fußball, an die EM, an den umstrittenen Videoassistenten. Ich finde, Fußball ist ja auch ein massentaugliches Thema, Biologie jetzt eher nicht so. Könnte man es verheiraten, könnte man sagen, also ich mache jetzt gerade Science-Marketing, liebe Uni Nagasaki, mach doch mal eine Studie, wie man auf dem Video sieht, wie der Aal aus dem Magen eines Fußballers entkommt. Das, glaube ich, macht Schlagzeilen.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Aeneas. Wie hast du diese Brücke geschlagen? Welcher Aal hat dich zu diesem Gag hingeschwommen?
Das ist kein Gag, das ist eine Idee. Du musst ja im Marketing auch mal kreativ sein, was anders machen als die anderen. Ne?
Ach so, du meinst, um besseres, um dieses Forschungsergebnis besser in publik zu machen?
Genau.
Okay, das heißt, wir suchen jetzt für die Universität in Nagasaki einen Fußballer, der freiwillig mal so 30 Jungaale verschlucken möchte.
Ja, kannst du sagen, es halb so wild, die kommen ja wieder raus.
Ja.
Mit Videobeweis. Der umstrittene Videoassistent kann dann genau gucken, ob der Aal abseits steht, abseits schwimmt.
Ich kann dem Fußballer nur empfehlen, wirklich richtig gut zu kauen. Aeneas, wann hast du denn zuletzt eine Sternschnuppe gesehen? Vom Aal ins All. Ich kann übrigens auch noch so einen Gag bringen. So.
Ja, den fand ich nicht so gut, das ist nicht mein Geschmack, okay. Aber ich erkenne es an mit einer 3- mit Rücksicht auf die Eltern.
Ihr seht das Kopfnicken nicht, dieses bewertende Kopfnicken. Ich bin unendlich dankbar für diese Wertschätzung. Danke.
Ich wollte ja mir die Perseiden angucken.
Ja, hast du nicht? Mach nächstes Jahr.
Ich wollte und ich wohne ja in der Großstadt und habe also eine abgelegene Lichtung gesucht, wo sich allerdings schon reichlich Leute tummelten, unter anderem auch Idioten, die also ungefähr alle 60 Sekunden mit ihrer Taschenlampe so in
mit
die
der Handytaschenlampe,
in die Runde geleuchtet haben, um zu gucken, wer da noch alles steht im Dunkeln.
Oh Gott, ja.
Nach einer Viertelstunde dachte ich, das wird hier nichts.
Ja, das hatte ich auch, als ich die Polarlichter im Mai sehen wollte. Ich habe es auch gehasst, ey, die ganzen Leute mit ihren Handylichtern, die ganze Zeit, werde ich zu einer richtigen deutschen Bürgerin, merke ich dann, dass ich dann so, bitte machen Sie mal das Licht aus, bitte. Bitte scheinen Sie mir nicht ins Gesicht und so. Da fange ich auch an zu pöbeln. In das Alter komme ich nämlich jetzt langsam.
Das hat aber nichts mit Alter zu tun, sondern du machst das ja unter anderem auch in deren Interesse. Leute, es wird für uns alle schöner.
Ja, aber das sage ich nicht so. Also es ist schon sehr klar, dass ich das aus Eigeninteresse sage. Naja, also ich habe die Perseiden gesehen. Ich war im Urlaub und habe mich um 1 Uhr nachts auf den Balkon gestellt in Portugal. Und da war es nicht so warm, wo ich war. In Portugal war es nämlich kühler als in Deutschland, witzig, egal. Und ich habe 5 Stück gesehen, da war ich zufrieden und bin pennen gegangen. So mache ich es jedes Jahr. Aber es könnte sein, dass wir bald noch mehr Sternschnuppen bekommen.
Ja, nächstes Jahr, genau.
Ja, zum Beispiel. Hm? Aber ich fand es ganz spannend, es gibt vielleicht bald Sternschnuppen, die Menschen selber verursacht haben. Und zwar jetzt nicht irgendwie Weltraumschrott oder so, da gibt es ja eigentlich jede Menge Möglichkeiten, sondern das hängt mit der DART-Mission zusammen. Erinnerst du dich noch? Das war vorletztes Jahr, hat die NASA so ein etwas kühlschrankgroßes Ding oder so in einen Asteroiden reingerammt.
Zum Ablenken, irgendwie zum Ablenken, Armageddon-Testen, genau. Ne? So.
Richtig, genau. Bruce Willis hatte keine Zeit, aber die DART-Sonde, die hatte Zeit und ist einmal gegen Dimorphos, heißt der. Es ist eigentlich so ein Binärsystem, ne? Es sind so zwei Asteroiden, die irgendwie so umeinander kreisen und dann ist eben die Sonde gegen Dimorphos geflogen mit richtig schön Speed und genau, hat dann eben durch diesen Impact versucht, die Flugbahn von Dimorphos zu verändern. Sozusagen als Idee wäre das eine Möglichkeit, wenn dann irgendwas mal wirklich auf die Erde zufliegt, können wir das dann einfach irgendwie so wegkicken. So, und wenn irgendwas gegen einen Asteroiden fliegt, wird nicht nur die Flugbahn abgelenkt im besten Fall, sondern es wird auch sehr viel Material herausgeschleudert. 900.000 Kilogramm Material sind wohl bei diesem Clash herausgeschleudert worden. Und jetzt,
wie viel hat denn die Sonde gewogen?
Halbe Tonne.
Halbe Tonne.
Die DART-Raumsonde wiegt eine halbe Tonne ungefähr.
Dann war jetzt der Asteroid aber nicht sehr kompakt, ne? Dann war der eher schön fluffig.
Ja, ja, das ist, ich weiß gar nicht mehr, welche.
Bimsstein war
genau,
das.
Ob der porös war, ja, genau. Also ist schon ein bisschen poröser. Gerade so diese kleinen Asteroiden, ne? Also die haben ja jetzt nicht so viel Gravitation, dass das so richtig festgepappt ineinander ist, das Material. Also ich glaube, die Dimorphos ist schon relativ porös. 150 Meter groß ungefähr. Ja, aber 900 Tonnen einfach rauskatapultiert. Und jetzt haben Forschende aus Italien und Spanien mal so ein Modell mit Daten gefüttert und in einer Simulation geguckt, wie die Flugbahn von diesen ganzen Bruchstücken sind.
Mit Darten, meinst du?
Ja. Ganz viele Darten. In eurem Kalender könnt ihr mal ein bisschen vorscrollen. So in 7 Jahren könnt ihr euren Urlaub irgendwo auf der Südhalbkugel im Frühsommer buchen. Denn dann könnte es sein, dass wir einen schönen menschengemachten Meteoritenschauer zu sehen bekommen, nämlich die Bruchstücke, die aus diesem Asteroid rausgeschleudert wurden. Und
in 7 Jahren?
Ja, 7 Jahre haben sie ausgerechnet. Also sie haben so ein bisschen...
Habe ich gebucht, so.
Super. Sie haben in die Simulation irgendwie, keine Ahnung, sie haben irgendwie 3 Millionen Teilchen in 3 verschiedenen Größen haben sie irgendwie da eingegeben. Verschiedene Geschwindigkeiten, die durch den Impact irgendwie kommen. So, vielleicht fliegt das eine Bruchstückteilchen, was 1 Zentimeter groß ist, mit 1000 Meter pro Sekunde und das andere vielleicht langsamer und so weiter. Und haben dann eben geguckt, wo oder wann das irgendwie bei uns ankommen könnte. Ja, finde ich ganz nett. Dann haben wir menschengemachte Sternschnuppen.
Und sie haben dann in der Simulation gesehen, die ziehen dann durch unsere Atmosphäre und verglühen da. Und wir sehen Schnuppen.
Der Asteroid ist 11 Millionen Kilometer entfernt, war er zumindest damals. Ich bin gar nicht mehr sicher, wo er jetzt ist. Aber also um so einen Vergleich zu haben, der Mars ist 5-mal so weit weg ungefähr. Also es ist schon ziemlich weit weg, das Ding. Gab ja auch die Angst, was ist, wenn wir den Asteroid mit dem Impact in eine Flugbahn bringen, dass er zur Erde fliegt. Das ist nicht passiert, wie es aussieht. Aber genau, die ganzen Teilchen, die fliegen jetzt so ein bisschen an diesem Meteoritenbinärsystem rum. Und je nachdem, wie wir fliegen ja auch in so einem Orbit um die Sonne, ne? Der Asteroid fliegt auch in einem mehr oder weniger Orbit um die Sonne und irgendwann wird sich das so ein bisschen kreuzen und dann werden wir ein paar von diesen Bruchstücken bekommen. Die werden sich ja immer weiter entfernen von dem Binärsystem, von den Asteroiden und dann fliegen wir da irgendwie durch. So ein bisschen ähnlich wie bei den Perseiden, so stelle ich es mir vor. Da fliegen wir ja auch einfach immer durch so einen kleinen Meteoritenschauer durch. Eine kleine Meteoritenwolke. Genau.
Cool.
Ja.
Wer weiß, wie das dann so hier ist in 7 Jahren mit Lichtverschmutzung und so. Wahrscheinlich sehen wir gar keine Sterne mehr. Das ist doch schön, wenn wir noch selber uns ein bisschen Trümmerteile verglühen lassen. Ne?
Ich habe auch gedacht, wir brauchen das eigentlich jetzt auch nicht. Ne? Wir haben ja auch genug Schrott.
Wir haben genug Schrott?
Ja. Wir haben genug Schrott, der da oben rumfliegt. Also ich habe mir noch mal die Zahlen angeguckt. Die ESA hat irgendwie eine Schätzung 2021 gehabt. 128 Millionen Weltraumschrottobjekte
wow.
Fliegen um die Erde. Und das sind Objekte, die sind größer als 1 Millimeter. Und ja, das sind einfach Tonnen von Weltraumschrott, die da rumfliegen. Und man könnte doch auch einfach, weil es gibt zum Beispiel auch Überlegungen, es gibt so eine japanische Firma, das habe ich damals bei einer Recherche gefunden, die planen wirklich, künstliche Sternschnuppen zu erschaffen. Die haben einen Satellit, der irgendwie in 400 Kilometer über der Erde rumfliegen soll und der kackt dann immer so kleine 1 Zentimeter Kugeln aus, die sind aus einem bestimmten Material, auch natürlich ungiftig und so weiter, ne? Aber das fällt dann in die Atmosphäre und verglüht und ist nicht so schnell, fällt also so ein bisschen langsamer und macht so eine ganz lange Sternschnuppe, weil alle, die eine Sternschnuppe schon mal gesehen haben, wissen, man ist sich erstmal gar nicht sicher, war da wirklich eine oder habe ich mir das eingebildet, ne? Und das sind dann so Sternschnuppen, die langsam sind.
Genau, das ist so eine Sache von einer Sekunde, dann ist sie weg,
ja. Ja, genau, dann ist sie wieder weg und ja, also so künstliche Sternschnuppen sollen ja so das Highlight sein für ihre Hochzeit, für, weiß ich nicht, für was auch immer man eine künstliche Sternschnuppenregen buchen möchte. Aber so Überlegungen gibt es ja tatsächlich.
Für ihre Scheidung.
Für ihre Scheidung, genau. Feiern Sie Ihre Freiheit.
Ich würde das gerne verbinden mit Nachhaltigkeit. Kann diese Sonde nicht auch aufräumen? Kann die nicht bestehenden Schrott einsammeln und den auskacken?
Das fände ich auch viel besser.
Weiß war das nicht. Das richtige Verb aus der Fachsprache der ESA?
Auskacken? Ja, ja, man spricht davon auskacken, ganz klar, natürlich. Ja. Satelliten sammeln Weltraumschrott und auch diese japanische Firma sagt, unser moderner, futuristischer Satellit kackt dann künstliche, sphärische Objekte aus, die dann verglühen aus einem ungiftigen natürlichen Material. Genauso spricht man das aus. Ja, fände ich auch besser, wenn man das einfach ein bisschen verbindet.
Henry hat uns geschrieben, vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle anderen, die uns geschrieben haben. Wir haben in den letzten Wochen super viel Post bekommen, so viel können wir gar nicht beantworten, aber die haben wir jetzt erstmal schon mal genommen, die anderen Antworten kommen noch. Henry, vielen Dank, auch ja, wir sind geehrt, dass du glaubst, dass wir das beantworten können. Du hast geschrieben, Schrödingers Katze kennen wir ja.
Ach, oh Gott. Ach so, ich weiß, welche Mail.
Dann fass doch mal für alle, die jetzt nicht genau wissen, welche Katze gemeint ist, Schrödingers Katze zusammen, bitte.
Das ist meine Aufgabe jetzt, okay. Ja, Schrödingers Katze ist ein sehr berühmtes Gedankenexperiment vom Erwin. Oder ist es eigentlich ursprünglich von Erwin Schrödinger? Hm? Ich weiß es gar nicht. Ist es? Ja, genau. Ja. Wo es darum geht, ein Beispiel zu finden für Quantenzustände. Also ich glaube, das Beispiel ist, die Katze ist in einer Kiste, die Kiste ist geschlossen, man sieht die Katze also nicht. Ach so, da ist noch mehr drin, ne? Also da ist ja irgendwie noch mal so eine, was ist auch so typisch Physik-Nerd-Kram, ne? Also in dieser Kiste ist eine Katze und eine Giftampulle,
ja.
Eine Giftampulle, genau. Und wenn man die Kiste öffnet, so war das, dann...
Nee, es ist innen drin ein Atom, das ein Radioisotop, das zerfällt halt zufällig. Mhm. Ne? Man weiß nicht, ob es zerfällt. Und wenn es zerfällt, geht mit Hilfe eines besonderen Mechanismus die Giftpulle auf. Und wenn es nicht zerfällt, bleibt die Giftpulle zu.
Genau, die Kiste ist die ganze Zeit zu und man weiß deswegen nicht, ist das Ding jetzt schon, weil es halt
random ist. Ist das Atom zerfallen oder nicht? Das weißt du nicht.
Genau, also ist
in Konsequenz die Katze tot oder nicht?
Genau, sie ist untot. Also sie ist weder lebendig noch tot.
Ja, das ist ja die Frage dann, ne? Genau.
Das ist das tolle Bildnis, was ständig gebracht wird bei Quantenphysik, um einfach zu sagen, dass, ja, das ist eigentlich die Unschärferelation, ne? Einfach als Bildnis.
Es ist ein Analogon dafür, dass verschiedene Dinge gleichzeitig passieren können. Mhm. Wobei passieren auch so eine Frage ist. Die Unschärferelation hat damit zu tun. Es ist ein Beispiel dafür, dass sich verschiedene Zustände gleichzeitig überlagern.
Ach so.
Sagen wir es mal ganz vorsichtig so.
Ja, genau, weil ich habe dann immer als erstes im Kopf, dass ich, weiß ich nicht, ein Teilchen messen möchte oder ich will den Impuls von einem Teilchen messen und den Ort. Hm. Und das kann ich nicht beides gleichzeitig. Oder werfe ich da jetzt was wirklich durcheinander?
Genau. Nee, das hängt ja alles zusammen. Die Quantengesetze, es gehört unter die große Überschrift komische Quanten.
Das ist ein Albtraum,
aber,
ja.
Aber zurück zu Henry. Der schrieb.
Was will er wissen?
Mir ging nun beim Einschlafen was durch den Kopf und nein, ich habe nichts geraucht. Er sagt, was passiert jetzt, wenn man in den Karton mit der Katze, nein, wir sind nicht bei den Aalen, wenn man der Katze noch einen Aal reinsteckt, was passiert, wenn man in den Karton mit der Katze noch eine Kamera und einen Videorekorder reintäte? Und wenn man dann später das Video anschaut und dann ja sieht, ist die Katze tot oder lebendig? Obwohl die Katze ja erst einen dieser beiden Zustände, tot oder lebendig, einnimmt, wenn ich in das abgeschlossene System hineinschaue.
Also nachträglich. Weil ich muss ja schon den Videorekorder da rausholen. Und damit mache ich ja die Kiste auf. Und dann ist, dann ist die Messung ja durch. Ne?
Ja.
Also im Endeffekt, oder? Also hätte ich jetzt gesagt, das ist dann auch einfach eine Messung.
Ja. Ich glaube, das ist die Antwort.
Eine nachträgliche Messung.
Das ist die Antwort auf diese Frage.
Das ist ja eine sehr zufriedenstellende Antwort.
Die Situation, oh, die Katze nimmt erst einen der beiden Zustände ein, wenn ich das Video angeguckt habe. Von wegen so, die Katze miau miau springt da raus, ich gucke aufs Video, auf dem Video ist er aber tot, in dem Augenblick ist die echte Katze auch tot. Nein, das wird nicht passieren, weil in dem Augenblick, wo ich das Video angucke, habe ich dieses System ja geöffnet.
Ja.
Und jetzt noch etwas Geschichte hinten dran.
Aber bist du sicher? Hat er nicht irgendwie gefragt, also gibt es nicht ein Kabel oder irgendwas? Kann man nicht irgendwie, oder kann man das Video mit USB, mit Bluetooth übertragen oder so? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, die Scheißkiste zuzulassen? Bin gerade gar nicht sicher. Also, was wäre dann? Was wäre dann? Also, ich spinne Henrys Frage weiter. Was ist, wenn es einen Livestream gibt? So. Es gibt einen Livestream.
Erstmal möchte ich sagen, der Schrödinger.
Okay, sprich von ihm.
Der hat 1935. In seinem Originalzitat ein Hinweis gegeben, der zeigt, dass er ein Katzenkenner ist. Er hat nämlich geschrieben, diese Höllenmaschine mit dem Gift, die muss man in der Kiste gegen den direkten Zugriff der Katze sichern. Dass also die Pussy nicht da schon miau, miau, sich das Gift da selber irgendwie aufmacht mit der Pfote. Und worum ging es ihm? Ich weiß es nicht, habe nicht mit ihm gesprochen, aber soweit ich das verstehe, es ging ihm darum zu zeigen, dass es in der Quantenwelt Gesetze gibt und Dinge passieren, die wir aus unserer Welt nicht kennen, die es hier nicht gibt. Gibt es nicht.
In der makroskopischen Welt, sagt man immer, ne?
Also, ein Elektron hat verschiedene Zustände gleichzeitig. Katze ist jetzt größer als ein Elektron, ist makroskopisch und da kann man sich das nicht mehr vorstellen. Das geht dann da nicht. Und Schrödinger wollte, glaube ich, nie, dass wir uns stundenlang den Kopf zerbrechen über diese Katze und diese blöde Kiste. Ich mache auch mal sein Ziel. Ich mache auch mal ein Schrödingers Katze-Experiment oder ein Analogon zum Analogon. Die Straßenverkehrsordnung sagt, die Mindestprofiltiefe ist, wie groß ist sie?
2 Millimeter?
1,6 Millimeter.
Ja.
So. Wenn ich jetzt hier barfuß durch meine Wohnung laufe, meine Füße haben keine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter. Das ist trotzdem kein Widerspruch. Ist überhaupt kein Problem, weil die Gesetze der Straße, also die Straßenverkehrsordnung, und die aus meiner Alltagswelt nichts miteinander zu tun haben. So, genauso ist es mit Quanten- und Makrowelt. Das heißt, hier sind zwei verschiedene Domänen. Einmal die Quantenwelt. Und um zu zeigen, dass da Gesetze gelten, die wir einfach nicht übertragen können in unserer Alltagswelt, siehe hier Katze. Die Katze wäre, Konjunktiv, dreimal unterstrichen, die wäre ja gleichzeitig tot und lebendig, solange wir nicht beobachten. Und jetzt kommt der Riesenpunkt. Beobachten meint jede Art von Wechselwirkung mit der Außenwelt.
Ja, genau. So.
Wir gucken hin, das ist schon eine Wechselwirkung.
Das ist schon eine Messung, ja.
Ja, im Katzenbeispiel ist das so, wenn du jetzt so einen Kasten baust, dann ist schon, egal wie du die Kiste baust, das ist nicht die totale Isolation. Ne? Die Katze, diese Kiste steht mindestens mal in thermischem Kontakt mit der Außenwelt. Das heißt, über winzige molekulare Vorgänge, Wärmeaustausch, Teilchenbewegung, gelangen Infos nach außen. Das heißt, und dadurch wird diese Wellenfunktion, die die Zustände beschreibt, auch irgendwie kollabieren und auf einen Zustand zusammenfallen. Ja. Wenn du es genau wissen willst, so musst du Physik studieren, Henry. Aber
auch das hilft dir nicht.
Nee, siehst du ja hier gerade.
Es ist furchtbar. Wir lieben Tierthemen, aber wir lieben nicht die Katze von Schrödinger. Ich kann dieses Vieh nicht ausstehen, wirklich. Und wenn Schrödinger wüsste, dass wir hier über Zustände uns besprechen, dann würde er auch Zustände bekommen, wenn er das alles hören würde, bin ich mir sicher. Verschiedene quantenmechanische und makroskopische Zustände würde er kriegen.
Das Video in der Box gehört dann mit zu dem Quantensystem. Wenn du es zu hast, wird das Video, gibt es die Katze in zwei Zuständen, es wird das Video in zwei Zuständen geben und in dem Augenblick, wo du irgendwie damit interagierst, es dir anguckst, Informationen rausziehen willst, bricht es zusammen, eine der Möglichkeiten wird realisiert und die ist natürlich konsistent mit, also das Video und die Katze werden zusammenpassen. Ja, also irgendwie die Vorgänge in der Kiste zu beobachten, davon war in diesem Gedankenexperiment, Hinweis, Gedankenexperiment, nie die Rede. Ja? Also wenn du sagst, ah, ich lege noch irgendwie ein makroskopisches Objekt mit in die Kiste, dann brichst du zwangsläufig dieses System auf. Und man kann ja heutzutage in ganz fitzeligen Experimenten, kannst du ja sowas schaffen wie Isolation und du kannst dann Quanteneffekte irgendwie ablaufen lassen. Aber wenn du jetzt Fantastilliarden von Teilchen hinzufügst, zum Beispiel einen Videorekorder, dann ist alles Essig.
Ich finde eigentlich, das kann man sich sehr gut merken, einfach, es gibt das System Kiste und es gibt das System außerhalb der Kiste und da darf es keine Verbindung geben. Sobald diese Verbindung offen ist, ist das ganze Gedankenexperiment für die Katz.
Eine weitere Post muss ich noch beantworten hier. Veit aus Rosenheim bei München hat uns geschrieben: Liebes Fakt-Up-Team, ich sage, Julia ist Waage und Aeneas ist Fische.
Oh Gott.
Wir haben ja vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass Leute, die meinen, dass sie Astrologie beherrschen, eigentlich auch nur raten, dass sie in Experimenten nicht besser sind, als wenn sie nur raten würden. Und da habe ich ja gesagt, Leute, ratet doch mal anhand unserer Eigenschaften, wie ihr uns im Podcast so wahrnehmt, unsere Sternzeichen. Und Veit hat geraten, Julia ist Waage und Aeneas ist Fische. Was soll ich sagen? Du hast doch gemogelt.
Ja, auf jeden Fall. Also das lasse ich auch nicht gelten. Und ich weiß auch, dass Julia, bin mir ziemlich sicher, dass sie Waage ist, ja. Ihr Geburtstag ist bald.
Also es ist richtig, du hast richtig geraten. Die Sternzeichen stimmen. Nein, hast du es geraten oder hast du es gewusst anhand unserer Eigenschaften? Sensibel, charismatisch, witzig, einfühlsam, intelligent, das sind Fische.
Das sind Fische, Wurden nur eure Sternzeichen geraten? Weil meins findet man, glaube ich, ach doch, klar, meins findet man auch im Internet. Doch.
Meins findet man nicht im Internet, deswegen, also wenn dieser Zaubertrick, der David Copperfield stolz gemacht hätte, lass, verrat ihn mir. Ich möchte wissen, woher du das weißt.
Es steht in den Sternen, Aeneas, ganz klar. Aeneas, wir haben ja beide was studiert, was kognitiv sehr anstrengend war. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Hast du dich das schon mal, das hast du dich wahrscheinlich ein paar Mal auch gefragt im Studium, oder? Warum tue ich das?
Ich war in der Schule immer gut im Ableiten. Und dachte, daraus muss ich doch Kapital schlagen können.
Echt? Das war der Grund? Ableiten war easy und deswegen?
Mathe hat mir Spaß gemacht und ich dachte, mit Mathe kriegst du auf jeden Fall einen Job und ich wusste nichts Besseres.
Und jetzt machst du Fakt ab.
Dass Mathe nicht ableiten ist, das war eine der Horrorerkenntnisse der ersten paar Stunden im Mathematikstudium.
Das ist ja ein Albtraum, wenn du deswegen Mathe studiert hast und dann kommst du in die erste Vorlesung. Ja, ableiten konnte ich auch gut. Nee, es gibt so die gängige Theorie eigentlich in der Kognitionspsychologie, dass das Gehirn eigentlich immer den Weg des geringsten Widerstands geht, also Anstrengung vermeiden will. Mentale Anstrengung oder auch körperliche ist fürs Gehirn jetzt erstmal nicht so wichtig, aber auf jeden Fall mentale Anstrengung vermeiden möchte. So, also warum machen Leute das trotzdem? Warum gibt es Menschen, die trotzdem gern irgendwie sich sagen, oh, ich möchte jetzt gern irgendeine Aufgabe, ich möchte irgendeine Knobelaufgabe. Warum spielen so viele Menschen Schach beispielsweise? Eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ich hasse Schach. Aber dazu haben sich Leute mal ein paar Studien angeschaut. Eine Metastudie, also mehrere Studien, 170 Studien, wo 4000 Leute irgendwelche Aufgaben lösen mussten, irgendwelche kognitiven Aufgaben, ob das jetzt irgendwie ein Flugsimulator war oder irgendwelche Simulationsaufgaben lösen mussten und so. Und dann am Ende angeben sollten, wie mental anstrengend das war und ob sie diese Aufgabe als anstrengend oder negativ empfunden haben. Also hat es Bock gemacht, jetzt hier irgendwie so eine anstrengende Aufgabe zu lösen oder fandst du es ätzend? Das ist sozusagen die Frage am Ende gewesen. Und das Ergebnis ist eigentlich sehr, sehr klar, dass fast alle Leute mental stark fordernde Aufgaben als anstrengend empfinden, auch mit negativem Gefühl zusammenhängen und das auch völlig unabhängig vom Geschlecht, vom Alter, vom Bildungsstand, auch egal welche Aufgabe, egal ob es eine körperlich anstrengende Aufgabe ist oder ob sie bewegungsarm ist, aber Denken ist einfach anstrengend. Das ist so ein bisschen die Conclusio aus dieser Metastudie. Das fand ich großartig. Und ja, warum machen wir es dann gerne?
Es passt auch sehr dazu, wie Leben so funktioniert, finde ich, weil es geht ja um eine Aufgabe, die jetzt mehr ist als zum Beispiel greife diesen Stift.
Ja, genau. Es oder, ist was Anstrengendes, ne? Kognitiv. Ja.
Es ist, also, ja, genau. Es ist was Anstrengendes. Oder dass es dann nachher anstrengend ist, wenn man was Anstrengendes macht, ist nicht so die Riesenüberraschung. Also es ist ja wie beim Sport, dass du sagst, okay, ich gehe Treppen, ich gehe über den Bürgersteig und das sind ja alles für Leute, die zum Beispiel Laufen neu lernen müssen, wahnsinnig anstrengende Sachen. Wir machen die jeden Tag, für uns sind die normal. So. Und das Denken ja genauso ist. Du denkst dann ja intensiver oder über schwierigere Dinge nach, als mache ich mir nachher zu meinem Miracoli noch eine Flasche Lambrusco auf. Ne?
Was auch vom Kopf her sehr anstrengend werden kann am nächsten Tag bei Lambrusco, aber egal. aber es ist so die große Frage, weil Menschen einfach trotzdem natürlich immer Bock haben, irgendwelche schwierigen Aufgaben von Zeit zu Zeit zu lösen. Also wenn man die ganze Zeit nicht gefordert wird, irgendwann hat man irgendwie das Bedürfnis danach. Und wenn das Gehirn ja eigentlich immer eher so ein bisschen anti, ich will mich anstrengen, ist, warum haben wir Menschen dann trotzdem so das Bedürfnis, das immer mal wieder zu machen? Also ich habe auch so ein bisschen über mich nachgedacht und ich gehe schon sehr Anstrengung aus dem Weg, merke ich. Bis auf dieses Studium. Aber ansonsten habe ich da gar keinen Bock drauf.
Ja, warum hast du das denn studiert?
Ja, ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen natürlich, wie du auch gesagt hast, also es macht mir auf jeden Fall Spaß, Dinge zu verstehen irgendwann. Also der Weg dahin ist ultra anstrengend, aber wenn dann irgendwie dann der Aha-Effekt da ist, dann gibt mir das immer ein sehr gutes Belohnungsgefühl. Das ist auch eine gute Frage, die du da stellst, weil das ist ein Punkt, von dem man ausgeht, dass er eben dazu führt, dass Leute gerne Aufgaben machen, ne? Wenn eben eine Belohnung irgendwie dahinter ist. So, ne? Also wenn dein Chef dir eine Aufgabe gibt und du kriegst dann irgendwie eine Belohnung am Ende, dann kann es dazu führen, dass du sozusagen lernst, gerne diese Aufgabe zu machen, dass der Belohnungseffekt schon kommt während der Durchführung der Aufgabe. Das kann tatsächlich passieren. Und so habe ich mich, glaube ich, auch zu dir. Und ich muss ja irgendwas studieren. So.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen der Zwang, irgendwas zu machen. Und es macht Spaß. Und ich weiß auch, damit könnte ich vielleicht auch später einen guten Job bekommen. Und es macht Spaß, manchmal Dinge zu verstehen. Ist auch interessant. Ja, aber so richtig habe ich die Frage für mich immer noch nicht beantwortet.
Ich glaube, das kann man nicht so ökonomisch aufrechnen. Warum machen wir das, obwohl? Das muss ja keinen Sinn ergeben. Ich glaube, da konkurrieren zwei Eigenschaften. Die eine Eigenschaft, die wir haben, ist, wir wollen nicht unnötig Energie verschwenden, weil wir leben wollen. Wir wollen sein. Ja, und dazu gehört es ja, dass man irgendwie einen guten Weg findet, irgendwas optimiert und sich nicht total verausgabt. Und gleichzeitig die andere Eigenschaft, die dem entgegenspricht, aber auch dafür sorgt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, ist, dass wir neugierig sind. Also das anstrengende Nachdenken wird ja irgendwas sein, was uns auf eine bestimmte Art und Weise auch herausfordert. Und eine Herausforderung mögen wir eigentlich. Also
bis zu einem gewissen Grad.
Kinder zum Beispiel sind ja wahnsinnig neugierig und wollen viele Sachen wissen. Und später dann in der Schule, wenn sie dann wissen müssen, wenn man sagt, so, das hier muss jetzt gelernt werden, dann verschwindet diese Neugier so ein bisschen. Aber eigentlich wollen wir schon wissen, wie die Welt funktioniert. Deswegen hast du Physik studiert offenbar, ich ja auch. Und
aber das ist auch so ein interessanter Punkt. Kennst du das, wenn du selber irgendwie für eine Klausur lernen musstest und du hattest wirklich überhaupt keinen Bock und dann kommt jemand anders, der für eine andere Klausur gerade lernt, hat eine Frage und du hast richtig Bock, die dem zu erklären. Und das so mit dem, zeig mal, was ist das? Das habe ich mal gelernt, ja. Und dann fängst du an, dich anzustrengen, hast auch richtig Bock da drauf, weil du da keine Klausur drin schreiben musst. Das macht dann Bock. Aber selber deine Scheiße lernen, das ist einfach zum Kotzen. Da hast du einfach überhaupt keinen Bock drauf. Hast du das auch so gehabt?
Ja, weil nicht selber Scheiße lernen und kein Bock, sondern das ging ja dann über die eigene Neugier hinaus. Also das, was man dann lernen muss für eine Klausur, damit man da gut rauskommt, war ja so, meine Neugier ist gestillt, mehr möchte ich gar nicht wissen, aber leider fehlen jetzt noch 10 Kapitel in dem Buch, über die die Prüfung auch geht.
Genau, richtig. Ich habe auch kurz überlegt, Eneas, ob ich diese Studie einfach nicht richtig vorstelle und dann sage, ja, es gab da so eine Studie, aber ich war erst neugierig, ich habe den Artikel so halb gelesen und dann war es mir mental zu anstrengend, deswegen habe ich diesen Artikel nicht zu Ende gelesen und das Paper auch nicht. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, weil es mir einfach kognitiv zu anstrengend war, aber dann war das Pflichtgefühl und das Belohnungsgefühl doch zu groß und ich habe die Studie vorgestellt.
Wir sind hier alle sehr dankbar.
Dankeschön.
Wieder was gelernt.
Freut mich.
Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Leute, die Folge ist schon wieder rum.
Ja, war ganz nett. Von A wie Aal bis Z wie... Hatten wir was mit Z?
Es wird Zeit für Feierabend. Auf jeden Fall ist es zu anstrengend alles.
Ja, viel zu anstrengend. Macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich bin André der Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web jede Woche Geschichten aus den weirden und unerwarteten Ecken des Internets.
Online-Video-Streaming-Portal Ino.tv.
I hear Janne.
Laurel.
Oh, wow.
Und jetzt gibt's wieder neue Folgen.
Auf was hast du gewartet?
Ja, auf Kino-Tio-Schlagzeile. Festnahmen.
Genau, Komplex.
Die neue Staffel Wild Wild Web findet ihr in der ARD Audiothek.